Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum 46. Geldtipp-Podcast sagen Ralf der Fuchs und
Stefanie das Pferdchen.
Diesmal wird's politisch. Wir fragen uns, welche Auswirkungen haben die jüngsten Landtagswahlergebnisse in Sachsen, Thüringen und Brandenburg auf die Geldanlage? Sie wissen, die Alternative für Deutschland ist in allen drei Ländern stark in den Landesparlamenten vertreten. In Thüringen wurde sie stärkste Kraft. Hinzu kommt die neue Linkspartei, das Bündnis Sarah Wagenknecht, die ebenfalls aus dem Stand überall zweistellig wurde und in Sachsen und Thüringen die Grünen und auch die SPD übertrumpft. Etablierte Parteien wie die Grünen wurden geschrumpft oder gar pulverisiert wie die FDP. Die SPD kam in Brandenburg mit einem blauen Auge davon, weil sie Wahlhilfe von der CDU erhielt. Die wiederum erzielte gerade noch in Sachsen eine knappe Mehrheit vor der AfD. Wirtschaftsverbände und Ökonomen warnen vor dem wachsenden Einfluss der AfD und einem sich verschlechternden Investitionsklima in den neuen Bundesländern, vielleicht auch in ganz Deutschland. Stefanie, wie wirken sich politische Verschiebungen in den drei Bundesländern auf das allgemeine Investitionsklima in Deutschland deiner Meinung nach aus?
Also ich glaube, dass das Hauptproblem sein wird, dass es unklare und unsichere Verhältnisse geben wird. Das haben wir ja schon erlebt bei der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtags. Das ging ja drunter und drüber. Sowas hat es in der Geschichte noch nicht gegeben. Ich fürchte, dass die AfD eben alle Mittel, die sie irgendwie in der Verfassung findet, anwenden wird, um für Chaos zu sorgen. Und das wird natürlich abstrahlen und dafür sorgen, dass Investitionsentscheidungen sehr genau überlegt werden und dass natürlich Unternehmen, aber auch Investoren, also Finanzinvestoren, überlegen, ob sie in ein Land gehen sollen, wo nicht klar ist, wo die Richtung hingeht. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was ich sehe.
Ja, mag sein, aber du hast von Chaos gesprochen. Ich glaube, das Chaos wird ja und wurde gerade schon angerichtet, nicht von der AfD, sondern von der amtierenden Ampel. Und da gibt es ja auch eine recht einhellige Meinung, nicht nur unter Beobachtern im Inland, sondern auch im Ausland und insbesondere ja auch von den Wählern selbst. Ich weiß gar nicht, wie hoch der Prozentsatz derer ist, die diese Ampel noch wählen würden. Ich glaube, es kommt ziemlich nah an Null. Also Chaos haben wir schon und da noch eins draufzusetzen, wird schon ziemlich schwer fallen. Insofern.
Ja, ich finde, das hat eine andere Dimension. Also du hast recht, dass es wahrscheinlich wenige Menschen geben wird, die die Ampel in der Konstellation wählen würden. Ich glaube nur, dass die Ampel in der Konstellation auch nicht gewählt worden ist. Also die Ampel ist ja ein Ergebnis sozusagen der letzten Bundestagswahl, wo am Ende nicht viele andere Möglichkeiten gegeben hat. Natürlich hätte auch noch eine Jamaika-Koalition möglich gewesen, also mit der CDU, die aber damals sehr stark eben abgestraft worden ist. Also von daher, das ist für mich ein anderes Verhältnis, weil die Ampel, alles, was man gegen sie sagen kann, sich natürlich innerhalb der Verfassung bewegt und sich an alle demokratischen Grundregeln hält. Und da bin ich mir bei der AfD einfach nicht sicher. Also da fürchte ich, dass die wirklich jeden Hebel in die Hand nehmen, um ihre eigene Position durchzusetzen. Und ob das verfassungsgemäß ist oder nicht, das interessiert die einfach nicht. Und da sehe ich die Gefahr und da sehe ich eben auch die Abstrahlung auf das Investitionsklima. Denn wenn man sich auf Verfassung, also Gesetze, nicht mehr verlassen kann, das sorgt halt für große Verunsicherung. Also das wäre für mich der Punkt. Aber Ralf, du hast schon gesagt,
Viel wenn dann, ne? Also ich weiß es am Ende auch nicht, ob es so kommt oder nicht. Ich glaube, das ist sehr viel Spekulation drin und ich traue mir das ehrlich gesagt nicht zu, weder in der einen oder noch in der anderen Richtung das zu unterstellen. Insofern wir haben das System, das wir haben, und dann sollten wir uns daran halten. Und das System sieht nun mal vor den Parteienwettbewerb. Und wer gewählt wird, ist im Parlament und in der Regel bestimmt er mit. So ist das hier bei uns.
Ja, ist auch völlig d'accord. Ich finde nur, dass die Parteien einen Weg finden müssen, sich nicht gegenseitig zu blockieren. Weil damit machen sie sich unglaubwürdig und dem Land helfen sie natürlich überhaupt nicht. Aber dann muss es eben eine neue Wahl geben und neue Entscheidungen, um zu gucken, was die Wähler davon halten. Aber vielleicht kommen wir nochmal zurück auf die Ampel. Da hast du ja gesagt, die haben das Chaos angerichtet. Was schreckt dich denn da besonders bei den Herrschaften ab? Also was ist das, was du besonders kritisierst?
Ja, was kritisiere ich? Also erstmal die Art der Einwanderungspolitik, wie sie jetzt praktiziert wird. Es geht ja nicht darum, wirklich gezielt Facharbeiter aus dem Ausland zu akquirieren, sondern es geht ja einfach drunter und drüber. Das hat aber ja schon bekanntermaßen mit der Merkel-Regierung begonnen und das verschreckt eben nicht nur viele Bürger hier, die diese Art von Politik nicht wollen und auch diese Art von Einwanderung nicht wollen, die dann über das Asylrecht läuft. Und ich glaube auch, dass es viele Fachkräfte nicht wollen, nämlich wirklich qualifizierte Leute, die dieses Land möchten. Ich habe da mit Leuten auch gesprochen, die sagen, da gehe ich lieber in die Schweiz, da fühle ich mich sicherer mit Familie. Und das sind Leute, die wirklich hochqualifiziert sind. Ja, Leute für Top-Positionen, die fühlen sich einfach nicht wohl hier in den Großstädten. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das ist einfach ein Gefühl. Und nach allem, was ich weiß, dass die haben da ein größeres Störgefühl diesbezüglich, gerade auch, ich sag mal, die jüdische Gemeinde, da wissen wir es hier in Berlin, kriegen wir es ja auch dauernd mit, wie unwohl die sich inzwischen fühlen in dieser Großstadt aus bekannten Gründen. Und das andere Thema ist natürlich die Energiepolitik. Das Management dieser Energiepolitik ist völlig verkorkst und das heißt ja immer, ich meine, wir mit unseren 2% am Welt-CO2-Ausstoß werden jetzt ohnehin, das ist der berühmte Sack Reis, der in China platzt, aber es wird ja immer von der Vorbildfunktion geredet. Ja, ich glaube, das haben wir schon gründlich in Sand gesetzt. Insofern sind das die Riesendinger und ja, und dann eben, dass hier die ganze Altersvorsorge und das Rententhema nicht angepackt worden sind. Das ist einfach furchtbar, denn das wird uns noch richtig schwer auf die Füße fallen. Erschreckt dich denn gar nichts, Stefanie, an dieser Politik, die wir jetzt ja nicht erst seit der Ampel haben? Die hatten wir auch vorher schon.
Eben, genau das ist mein Punkt. Also du hast völlig recht. Wir haben keine vernünftige Einwanderungspolitik, die wir schon mindestens seit den 80er Jahren hätten starten müssen. Sondern haben das einfach immer irgendwie laufen lassen und haben immer sozusagen an den Symptomen rumgearbeitet. Natürlich ist es dann durch die Öffnung der Grenzen für die Syrer 2015 hat sich das besonders verschärft. Und das war aber keine Ampelentscheidung, sondern das war Angela Merkel, CDU. Und nicht, also von daher, ich habe halt das Gefühl, dass viele der Herausforderungen, vor denen die Ampel steht, nicht von der Ampel selbst produziert worden sind, sondern dass das Aufarbeitungen sind der Vergangenheit. Das gilt in meinen Augen für das Einwanderungsthema, das gilt für das Energiethema. Warum sind wir in dieser Lage? Weil wir eine sehr große Abhängigkeit von billigem Erdgas aus Russland hatten. Als der Ukraine-Krieg dann ausbrach, merkte man, dass diese Abhängigkeit so nicht funktioniert, dass man dann die Gefahr läuft, dass man überhaupt keine Energie mehr bekommt. Und das hat dann eben zu einer Verschärfung geführt. Und auch das Altersvorsorgethema. Wir beide sind ja nicht mehr so ganz jung. Wir erinnern uns noch an Norbert Blüm, der immer sagte, die Rente ist sicher. Also auch schon sicher, ja, ich muss das hessisch aussprechen. Schon damals war klar, dass das so nicht auf Dauer funktioniert. Also spätestens, wenn die Babyboomer alle in Rente sind, dann gibt es halt eine Mega-Belastung des Systems. Das heißt, die Ampel hat in meinen Augen sehr viele Probleme übernommen, die schon da waren. Sie hat es dann nicht geschafft, da gebe ich dir recht, diese zu lösen. Allerdings finde ich ein paar Dinge, die in die richtige Richtung laufen. Bei der Migration gebe ich dir recht, da haben wir noch keine Lösung, da müssen wir dran arbeiten. Aber was ich wirklich gut finde, ist, dass die Energieversorgung umgestellt wird. Also, dass wir wirklich bei erneuerbaren Energien nach vorne gekommen sind. dass das auch entsprechend gefördert wird. Dass es dann mal wieder hin und her war, da gebe ich dir recht, das hätte man handwerklich viel, viel besser machen können, aber zumindest die Richtung ist klar. Und das Gleiche gilt auch für das Thema Altersvorsorge. Also da finde ich es ganz wichtig, dass wir da endlich wegkommen von diesen Umlagesystemen und mehr zu einer Kapitaldeckung kommen. Und da gibt es, alle hauen auf der FDP rum, aber da gibt es einige Vorschlüsse, die von der FDP gekommen sind und die genau in die richtige Richtung gehen. Und da hoffe ich sehr, dass sie das in dieser Legislaturperiode noch hinbekommen, dass da wirklich mal ein Schritt in die richtige Richtung passiert.
Ich könnte jetzt gegen manches, was du gesagt hast, Einwände erheben, insbesondere bei der Energiepolitik. Aber ich glaube, das ist jetzt ja nicht unser Thema. Ich will davon auch nicht abschweifen. Was du zuletzt gesagt hast, finde ich extrem wichtig. Das Problem, dass die Liberalen im Grunde überall aus den Landtagen fliegen, wahrscheinlich ja auch dann aus dem nächsten Bundestag, nach allem, wie es jetzt aussieht, steht das jedenfalls mindestens auf der Kippe. Und es sind letztlich die, die das in die Ampel reingebracht haben. Und da sitzt das, glaube ich, viel tiefer als nur im politischen Raum. Wir haben in Deutschland, ich möchte fast sagen, wir bräuchten eine geistig-moralische Wende. Wir haben einen Hang zum Staatsinterventionismus. Und das hat ja jetzt nichts ausschließlich mit diesen Parteien zu tun. Liberal ist zum Schimpfwort geworden. Selbstverantwortung ist zum Schimpfwort geworden. Eigentumsrecht, das wird immer weiter ausgehöhlt und die Leute machen mit. Das irritiert mich total und ich kann mir vorstellen, das irritiert auch Leute, die von außen auf uns gucken. Das ist nämlich die Grundlage der Marktwirtschaft, das Eigentumsrecht. Und nur durch Eigentum, nur Eigentum spornt zur Leistungserbringung an. Allmende, so Gemeineigentum, das verkommt meistens. Und es wird auch viel zu viel abgeschoben. Ja, Unternehmertum ist zunehmend Management, Verantwortungsübernahme eben dadurch, dass ich ein Unternehmen, dass der Inhaber eines Unternehmens bin. Wollen auch viele junge Leute nicht mehr. Und da sehe ich echt auch gravierende Punkte, die uns vor Herausforderungen stellen. Da muss sich was ändern. Das heißt, wir müssen insgesamt als Gesellschaft wieder liberales Denken, marktwirtschaftliches Denken zurückerlernen.
Ja, also das kann ich nur noch mal unterstreichen. Für mich ist auch eine ganz, ganz große Gefahr, dass wir einfach keine liberale Stimme mehr haben, wenn die FDP überall rausgeflogen ist. Dann haben wir auch niemanden, der die Interessen der Wirtschaft vertritt. Also man mag über die FDP schimpfen, ihren marktliberalen Kurs, aber wenn niemand mehr diese Themen nach vorne bringt, dann wird es wirklich so eine Art Planwirtschaft am Ende und das ist für uns alle Gift. Also das
sind wir schon zum Teil drin, ne? Wir haben auch noch Brüssel.
Ja,
wir haben auch noch Brüssel. Die Ebene, die ist ja noch schlimmer aus meiner Sicht. Da wird ja noch mehr rumgeplant und noch mehr rumgedoktert und die fühlen sich ja richtig auf einen ganz hohen Ross, finde ich. Geht völlig in die falsche Richtung, was da abläuft. Und wenn man genau hinguckt, ja, mit der FDP, die sind halt ständig in der Defensive, aber der Lindner hat schon ein paar Punkte, die ich richtig finde. Steuern, aber nicht die Steuern sind es in erster Linie, sondern vor allen Dingen die Abgaben. Also hier mit unserem Herrn Heil, der das Arbeitsministerium leitet und uns das Geld säckeweise aus den Taschen zieht, weil er weil wir einfach enorme Sozialversprechen machen. Das heißt, Leute, die nichts leisten, kriegen relativ viel Geld. Da, finde ich, ist eine Schieflage drin. Da müssen wir uns neu orientieren als Gesellschaft. Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann kommen hier auch keine Leute hin. Dann fehlen uns die Fachkräfte und guck auf deinen Lohnzettel. Ja, das sieht, wenn du das mit vor 10 Jahren vergleichst, was du an Abgaben abführst, da kriegst du das Grauen und jeder, der von draußen kommt, der guckt sich das doch an. Der guckt nicht, ist die AfD da an der Regierung? Der guckt, was bleibt am Ende für mich übrig und wo kann ich hingehen, wo mehr für mich übrig bleibt? Das ist unser Punkt. Alles andere ist, ich nenne ja die AfD auch immer Ausrede für Deutschland, weil sich die ganzen anderen Parteien darauf ausruhen, ach, da ist ja alles so schlimm, da haben wir jetzt eine Partei, die macht einen Strich durch die Welt oder die macht alles so furchtbar. Nee, die haben es selber vergeigt und kommen eben nicht auf den Punkt, weil sie sich da nicht rantrauen. Das sind ihre Wähler und die Wähler will man füttern. Und solange das so ist und so bleibt, werden wir nicht nur Probleme haben, sondern wir werden sie immer weiter vergrößern.
Also ich gebe dir recht, dass sozusagen bei der Zuwanderung durch diese Verschiebung Richtung, wie soll man das sagen, Planwirtschaft, eher die angezogen werden, die sich auch Sicherheit versprechen, die halt aus unsicheren Regionen kommen. die das Asylrecht für sich in Anspruch nehmen wollen, dass diejenigen, die hochqualifiziert sind, die etwas nach vorne bringen wollen, die etwas entwickeln wollen, eher nicht nach Deutschland kommen, wenn sie sehen, was sie an Abgaben haben, da würde ich dir auch recht geben. Ich würde allerdings einschränkend sagen, dass wir in der Gefahr stehen durch deine Ausrede für Deutschland, finde ich einen sehr schönen Begriff, aber auch dahin laufen, dass sich die Kolleginnen und Kollegen, die heute in Ostdeutschland arbeiten und die einen migrantischen Hintergrund haben, sehr genau überlegen, ob sie da weiterleben wollen oder ob sie diesen Teil Deutschlands nicht verlassen. Weil man muss ja einfach zugestehen, dass es da auch Gewaltakte gibt. Und ich hätte keine Lust als, was weiß ich, Arzt, abends, wenn ich vom Nachtdienst komme, irgendwelchen Randalieren in die Hände zu laufen. Also das würde ich nicht ganz wegschieben, dass das keine Gefahr ist, sondern das hat eine Ausstrahlung sozusagen nach außen, insbesondere für die Hochqualifizierten. Das heißt, wir haben da zweifach Probleme. Also einmal haben wir diese hohen Abgaben und einmal haben wir eine Stimmung, dass es zumindest in einem Teil Deutschlands sind diese Menschen nicht willkommen. Dabei brauchen wir sie dringend. Und das macht mich natürlich auch ein bisschen skeptisch, wie da die Entwicklung weitergehen soll.
Zwei Punkte dazu. Also erstens habe ich dir gerade schon genannt, was ich für Stimmen gehört habe, die das Thema von der anderen Seite sehen. Und das Zweite ist, gibt es eigentlich hier irgendwas Valides? Es wird immer wieder behauptet, ich ehrlich gesagt, kennst du furchtbar viele Leute, die sagen würden, in Osten, da würde ich ja niemals arbeiten, weil da laufen ja lauter, weiß ich nicht, Schlägertrupps durch die Gegend. Ich meine, ich wohne ja hier in Brandenburg. Ich kenne diese furchtbar vielen Schläger. Die gibt es überall, ja, die gab es auch früher im Westen schon. Wenn du nachts unterwegs warst, als Jugendlicher war ich das gar nicht selten, da bist du immer wieder auf Leute gestoßen, mit denen du nichts zu tun haben willst. Aber das glaube ich, also ich kenne es jetzt nicht aus eigener Erfahrung. Aus Berlin, da kenne ich das, aber da sind es keine AfD-Leute, da sind es andere Leute, vor denen du dich ein bisschen in Acht nehmen musst. Und insofern, ich weiß nicht, kennst du da irgendwas, schon gar valide Statistiken? Ich kenne nur Meinungen und Behauptungen.
Ja, ich Statistiken kann ich jetzt auch nicht genau vorlegen, aber müsste man mal recherchieren, in der Tat. Ich merke nur diese Stimmung im medizinischen Bereich. Du weißt ja, dass ich da eine Nähe zu habe. Und da ist es halt so, da gibt es viele junge Mediziner, die sagen, wir gehen da nicht nach Ostdeutschland. Und da gibt es halt auch viele, die einen migrantischen Hintergrund haben.
Und, naja, weil ihnen das ja auch dauernd erzählt wird. Ne? Aber ja, haben sie eigene Erfahrungen gemacht?
Also ich glaube, dass das wie immer ist, wenn es zwei, drei Fälle gibt, dann wird das weitererzählt und dann reicht das schon, um so eine Angst zu schüren. Also das muss einem gar nicht unmittelbar selber passieren, sondern es reicht schon, wenn man jemanden kennt, dem etwas passiert ist. Und ich glaube, da gibt schon eine Zunahme und wenn es auch nur ein Gefühl der Unsicherheit ist. Also es muss gar nicht...
Aber das haben wir insgesamt jetzt inzwischen. Ne? Also ja. Wir haben allgemeines Unsicherheitsgefühl. Ich glaube, das geht in alle Richtungen. Ich, der hier lebe, habe das Gefühl tatsächlich in Berlin in einer anderen Richtung und habe davon, kenne auch Betroffene. Insofern kenne ich das wirklich aus Anschauung und aus Beschreibungen heraus. Und da wird einem schon ganz anders, wenn man das hört. Aber gut, jetzt vielleicht wollen wir das nicht ausdehnen. Was hat das denn jetzt für Konsequenzen A für die Anlage, jetzt speziell, wenn ich mich mit Anlagen in Deutschland beschäftige? Und wie kann die ganze Nummer denn jetzt weitergehen?
Ja, ich gehe mal zu den Anlagen, weil da fühle ich mich natürlich sicherer als politische Prognostikerin. Das ist nicht so mein Feld. Also bei Anlagen heißt es in meinen Augen, dass man versuchen muss, sein Depot so aufzustellen, dass es weniger Deutschland-Werte enthält. Weil in Deutschland wird die Entwicklung in meinen Augen nicht so florierend sein. Wir haben jetzt schon Rezession und das wird in meinen Augen wird es über längere Zeit Stagnation geben.
So, ja, und aber da sind wir uns einig, das ist die Ampelrezession. Das hat niemand anders angerührt.
Gut, da habe ich ein bisschen eine andere Meinung, habe ich ja vorhin schon versucht klarzumachen, okay, dass das nicht die Ampel ist, sondern dass sie die Probleme geerbt hat. Sie hat die Probleme nicht gelöst, da gebe ich dir recht.
Aber sie ist ein Booster, ne, für Probleme,
ja,
glaube ich.
Ich glaube nicht, dass sie einen Booster, also meine These wäre, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird, dann wird es auch nicht besser. Also, weil wie soll der auf einmal all diese Probleme lösen, die über Jahrzehnte aufgestaut sind?
Aber du weißt ja, das Glas ist halb voll und genau. Wie gesagt, die Hälfte ist Stimmung, Psychologie. Ja. Und ich glaube, das ist der entscheidende Fall. Und diese Ampel hat einfach die Psychologie verdorben. Und deswegen kommt sie auch aus diesem ganzen Sumpf nicht raus. Und da wird an Friedrich Merz traue ich auch nicht furchtbar viel zu. Aber zumindest traue ich bei einem Wechsel zu, dass sich die Stimmung generell wieder bessert. Da ist wieder Hoffnung drin. Die ist komplett weg.
Hoffen wir das für die Kapitalanlagen, dass das so ist, dass die Stimmung sich bessert, wobei die Märkte ja nicht schlecht laufen. Das muss man ja auch sagen. Also nochmal zurück zu den Einzelanlagen oder zur Richtung zumindest. Also ich würde versuchen, weniger rein auf Deutschland fokussierte Aktien zu nehmen und mehr zu schauen, welche sind auch international tätig und vor allen Dingen in den Emerging Markets zu investieren, weil dort gibt es junge, dynamische Bevölkerungen und die werden ein Interesse daran haben, dass es Wachstum gibt. Das heißt, der Deutschlandanteil sollte nicht so hoch sein, vielleicht maximal 30% und nicht mehr, um sozusagen die Dynamik in der Welt mitzunehmen. So würde ich dran gehen. Ralf, was wäre dein Hinweis?
Du, da sind wir ja, wie in der Kapitalanlage, sind wir eigentlich fast immer d'accord. Also völlig auf deiner Linie. Ich würde vielleicht noch zwei, drei Punkte ein bisschen modifizieren. Zum einen, deutsche Großkonzerne sind ja sowieso international tätig. Das heißt, da kaufe ich ja nicht Deutschland, da kaufe ich ja schon internationale Märkte. Schwieriger wird es bei Midcaps, also bei kleineren börsennotierten Unternehmen, die sehr viel stärker an den deutschen Markt gebunden sind. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen zurückhalten. Und bei den Schwellenländern muss man, und da möchte ich darauf hinweisen, sehr genau hingucken. Wenn ich mir die ganzen Berichte durchlese, im Moment sieht der ja nicht so furchtbar gut aus, denn die haben alle zunehmende Schuldenprobleme. Wir haben überhaupt international eine gigantische Verschuldungswelle mit einer enormen Dynamik. Und das trifft natürlich oder sehr schnell die Schwellenmärkte. Und wenn das da mal reinhagelt, dann geht es ja meist ziemlich zur Sache. Insofern da super genau hingucken und Staatsanleihen meiden. Wäre eine weitere Sache. Deutsche auch zunehmend. Wir haben in Europa den Druck, dass wir hier zu Gemeinschaftsanleihen kommen und das wird unsere Bonität kosten. Insofern würde ich da auch vorsichtig sein und es bringt ja auch nichts mehr. Es wird immer weniger. Ich habe eine Studie von der Allianz Research gelesen, die sagen, bis 2050 sollen die langfristigen Zinssätze im Durchschnitt auf 2,5% fallen. Die rechnen sogar mit negativen Renditen. Also da würde ich sehr stark aufpassen und insofern ja international diversifizieren, aber mit einem weiterhin Schwergewicht auf USA, weil die sind innovativ und da geht schon nach wie vor die Post ab, auch wenn der Markt relativ hoch bewertet ist.
Ja, also meine Ansage war jetzt auch nicht 70% in Emerging Markets, das ist natürlich zu viel, aber einen gewissen Anteil und natürlich spielen die USA eine Rolle, weil dort ist eine dynamische Entwicklung, dort gibt es die Innovationen. Also von daher ist das auf jeden Fall eine gute Sache, einen gewissen USA-Anteil in seinem Depot zu haben. Ralf, darüber hinaus, da hattest du nach dem sozusagen, was tut sich auf der politischen Ebene? Traust du dir da eine Prognose zu? Also ja.
Ich glaube, es wird sich nicht furchtbar viel ändern. Schon gar, solange diese Brandmauer bestehen bleibt, wird die CDU sich immer weiter nach links bewegen müssen. Sie hat gar keine anderen Optionen. Die FDP kommt als Koalitionspartner nur noch bedingt in Frage, wenn sie es überhaupt im Bundestag schafft. Sie ist jedenfalls kein Königsmacher mehr. Und das heißt, man muss sich nach links verbrüdern und das tut der CDU überhaupt nicht gut. Diese Partei verliert ihr Profil immer stärker und ich habe bei Friedrich Merz auch nicht den Eindruck, dass er dem gewachsen ist. Wir haben nach wie vor eine sehr starke Merkel-Garde in dieser Partei und insofern habe ich als Wähler auch nicht die Auswahl, die ich gerne hätte. Ja, das ist einfach bedenklich und schade und ich glaube auch nicht, dass hier irgendeiner die Kraft hat, Großreformen anzustoßen. Die beiden großen Parteien hängen an den alten Wählerschichten Ü60 Und das bedeutet, an diesen ganzen Rentenreformen, überall, wo man eigentlich ran müsste, wird sich keiner rantrauen, denn dann vergraulen sie ihre Wähler. Die SPD hat man in Brandenburg gesehen, das ist ja geradezu eine Rentnerknechtschaft, in der sie stecken. Also das sind jetzt erstmal keine richtig glücklichen Voraussetzungen. Ich rechne da nicht mit allzu viel. Ich rechne erstmal mit schon einer längeren Phase einer Stagnation in Deutschland. Bedauerlich, aber so sehe ich es.
Ja, da sind wir uns dann ja auch wieder einig. Was ich interessant finde, ist, dass in Ostdeutschland ja die jüngeren Parteien gewonnen haben. Und zwar die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Vielleicht wäre es ja eine Option, darüber nachzudenken, eine weitere neue Partei zu gründen. Also eine liberale Partei, die sozusagen die Stimmung der Wirtschaft oder die Stimmen der Wirtschaft auf sich vereidigt. Keine Ahnung, ob das eine Möglichkeit wäre, aber um diesen Neugründungen etwas entgegenzusetzen, weil die ja ganz stark mit diesen Altparteien argumentieren, dass die sich verbraucht haben und dass sie deshalb einen größeren Anteil jetzt gewinnen. Also das wäre vielleicht auch mal ein Punkt, über den politisch Interessierte nachdenken können. Aber das ist natürlich...
Wird schon seit 20 Jahren immer wieder drüber nachgedacht. War nichts passiert. In kleineren Kreisen in Berlin. Du hast doch, ich meine, die AfD war ursprünglich mal eine wirtschaftsliberale Partei. Ja. Die wurde sehr schnell in die rechte Ecke gestellt, um sie wegzubeißen. Hier geht es natürlich um Pfründe. Hier geht es nicht um Politik. Da geht es darum, dass Leute ihre Pfründe behalten. Und wenn da jemand kommt, der eine gute Idee hat und stark werden könnte, dann hat man ein großes Interesse, den von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Also das ist ein ganz schöner Kraftakt, so eine Parteigründung, dass die AfD überhaupt so weit gekommen ist. Da muss man staunen. Und die haben offenbar auch einen Riecher für die Themen, die die Leute wirklich umtreiben, was einer SPD ja völlig verloren gegangen ist und einer CDU leider auch zunehmend. Insofern ist das für mich, ich glaube da nicht dran, dass sich da jetzt nochmal einer ranwagt. Wer hat da schon die Kraft? Dann braucht man auch finanzielle Mittel. Sehe ich im Moment alles nicht. Also sollte man nicht zu sehr draufsetzen.
Gut, es wäre zumindest eine Option. Kommen wir mal sozusagen zu unserem ureigenen Thema. Ralf, hättest du denn noch einen Tipp abseits der Depotstrukturierung in Deutschland, USA und Emerging Markets?
Habe ich. Also sei mutig, klar, aber wir haben gerade mitbekommen, Chinas Notenbank drückt ja kräftig auf die Tube. Die haben die Geldschleusen wieder geöffnet, auch insbesondere um dem Immobiliensektor auf die Beine zu helfen. Bei Fuchs Kapital schauen wir gerade deswegen nach Osten auf Aktien, also die zum Beispiel den Immobilienentwickler China, ich weiß gar nicht, wie der sich ausspricht, Vanke oder JD, das ist das chinesische Amazon. Da würden wir jetzt genau hingucken und uns auch eindecken. Und du, Stefanie?
Ja, wir haben auch eine gewisse Verwandtschaft bei unseren Tipps. Ich würde einen Afrika-Fonds empfehlen. Die Chinesen sind stark in Afrika, aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass Afrika die jüngste aller Bevölkerungen der Kontinente hat und dass dort einfach aus der Bevölkerung heraus ein Wachstum generiert. Alle diese Menschen möchten sich in Zukunft etwas leisten, möchten ihre Lebenssituation verbessern. Das heißt, vor allen Dingen für alle Konsumhersteller sind da enorme Chancen. Und mittlerweile gibt es auch zumindest in vielen Ländern geordnete Strukturen, funktionierende Märkte. Von daher kann man da jetzt investieren. Wie immer in solchen sich entwickelnden Märkten würde ich zu einem aktiven Fonds raten und nicht zu einem ETF. Da hat zum Beispiel Robeco einen sehr interessanten Fonds im Angebot.
Spannend. Ja, will ich mir auch mal angucken. Okay, Stefanie, ich glaube, damit sind wir für heute am Ende mit unserem 46. Geldtipp-Podcast. Beim nächsten Mal, im nächsten Podcast, geht es um die Zinswende. Ist nach den Zinssenkungen die Inflation vorbei, wollen wir fragen. Und was heißt das für Anleger? Bis dahin verabschieden sich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ralf der Fuchs und
Stefanie das Pferdchen. Bis bald.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.